Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Champions Cup, Challenge Cup waren am Wochenende viel wichtiger. Pro D2 und die National sind aus der Winterpause zurück. Einige spannende und kuriose Spiele. Eins der spannendsten Spiele des Wochenendes, das gab es in Anglet. Oscar, du warst vor Ort beim Derby gegen Tiros mit einem sehr vollen Stadion, wenn ich es richtig gesehen habe, und einem etwas überraschenden Ergebnis.
Ja, also für die National Deux behandeln wir ja aus Zeitrücken überhaupt nicht. Ist ja auch eigentlich, wenn man so möchte, offiziell zumindest noch die vierte professionelle Liga. Ob sie so richtig professionell ist, das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja, könnte man zumindest diskutieren, aber ja, die hatten nichts zu tun und deswegen am Sonntag sind wir nach Anglet, sind wir erst nach Biarritz gefahren, waren was essen und sind dann weiter nach Anglet. Das ist ja alles praktisch eins, ne? Anglet, Bayonne, Biarritz, alles sozusagen relativ nah beieinander, sind dann 10 Minuten weiter nach Anglet, haben uns dort das Derby angeschaut gegen Tiros. Derby, weil, glaube ich, mit dem Auto nur 20 Minuten voneinander entfernt. Und Tiros eigentlich der Favorit, wenn man so möchte, die Übermannschaft so ein bisschen, mit Aufstiegsambitionen, und Anglet mit dem Rücken zur Wand, spielt um Abstieg oder spielt um Klassenerhalt, möchte den Abstieg abwenden, und das war so ein bisschen das letzte Spiel, was es zu gewinnen galt. Die letzte Chance, oder das haben sie auch gemacht, am Ende mit einem Versuch in der 80. Minute nochmal den Sieg geholt. Ja, Rugby, wie es bleibt und lebt, war schön da gewesen zu sein. Und man hat dann auch den einen oder anderen hier aus dem Sears wieder gesehen, weil so viele Dinge gibt es ja am Sonntag auch nicht zu tun, ne?
Ja.
Wenn man um 19 Uhr dann wieder antreten muss hier zur Arbeit.
Ich finde aber, es ist ein echt, also für das, was der Verein ist, und der Verein ist ja jetzt auch mit dem, was man regional hat, also jetzt mal nicht nur Bayonne Biarritz, sondern Saint-Jean-de-Luz oder Moléon oder wer auch immer, ist es ja kein Verein, über den man irgendwie aus Rugby-romantischer Sicht spricht, aber ein tolles, süßes Stadion. Und ich finde auch, ich glaube, 800 Zuschauer sind es im Schnitt. Ich glaube, ja, also waren aber wahrscheinlich über 1000 jetzt zum Derby.
Bisschen weniger, würde ich schon sagen. Also, Tribüne war voll, das besteht ja noch. Unten und oben, aber ich glaube, 1000. Ja, aber es ist auch immer schwer einzuschätzen, ne?
Es verläuft sich schon ganz schön. Also, ich glaube, der offizielle Zuschauerschnitt liegt irgendwie bei 800 irgendwas. Kann mir schon vorstellen, dass es vierstellig war, aber das weiß man bei den Temperaturen ja nicht.
Wobei, Wetter war gut. Ja. Nicht wie bei euch, Schnee und so, bei uns waren 16 Grad. Also, wenn ich nicht direkt am Meer hier hausen würde, hätte ich die Heizung wahrscheinlich auch ausgemacht, aber bin ja wirklich, also wenn ihr die Strandpromenade kennt, hier in Cap-Breton ist ja das Cers, also dieses Rätinum ist ja wirklich am Strand. Du hast ja wirklich 5 Schritte bis du am Strand. Sozusagen in erster Mehrreihe steht es. Deswegen kriege ich da. Und ich habe noch einen mit Seeblick natürlich, weil wird ja alles vom französischen Staat bezahlt. Das ist ja ein Arbeitsunfall. Deswegen kriegen wir ja wahrscheinlich immer die besten Zimmer. Das heißt, kriegt die Brise ja volle Kanne rein. Aber wo waren wir stehen geblieben? Anglet und 1000 Zuschauer. Ja, kann gut sein.
Ich finde es. Also, es spricht immer irgendwie Bände, wie groß dieses Land Frankreich eigentlich ist. Wir hatten ja teilweise schon sehr unterschiedliche Witterungsbedingungen. Dazu kommen wir vor allem in der dritten Liga, gab es da so den ein oder anderen Verein, der etwas, sagen wir mal, eingeschränkt war in der Bespielbarkeit des Platzes und in den Trainingsmöglichkeiten. Aber vielleicht eine ganz gute Überleitung. Stadien, wir haben nicht allzu viele große News diese Woche. Aber zumindest 2, 3 kleine, komischerweise alle Stadion-News, weil die Frage aufkam, wie viel denn Racing bzw. Der Präsident an dem Arena-Verkauf verdient. Wir reden aktuell, also die geschätzte Summe, also in den Medien geschätzte Summe sind 600 Millionen Euro, bei offiziell 360 Millionen Baukosten und sicherlich einem profitablen Betrieb ist das, kann man das, glaube ich, dann schon selbst nach Abzug aller Gebühren und Abgaben als einen lohnenswerten Deal bezeichnen.
Herzlichen Glückwunsch nach Paris.
Kann man eigentlich, also muss man ja mal schauen, wie viel davon am Ende tatsächlich in die Taschen des Vereins fließt, aber profitieren werden sie sicherlich. Nizza?
Finanzen sind gesichert für dieses Jahr.
Die können sie sich endlich die Stadionmiete für Créteil leisten. Ein Stadion, was sicherlich nur unwesentlich weniger Plätze haben wird als die wunderbare Arena in Créteil, ist das neue Stadion von Nizza. Seit mehreren Jahren im Gespräch hat die Stadt Nizza jetzt im Laufe der Woche die Baugenehmigung erteilt. Das neue Stadion mit 12.000 Plätzen soll bis zur Saison 29/30 fertig werden. Bis dahin wird man in eine weitere temporäre Tribüne mit 1.800 Plätzen in mehreren VIP-Bereichen bekommen. Und den ähnlichen Zeitraum für ein neues Stadion plant Toulon tatsächlich. Wir hatten darüber gesprochen, dass der Präsident mit Mayol unglücklich ist nach dem letzten Spiel in Marseille. Da ist es schon einmal aufgekommen. Oskar, du hast im Mayol schon gespielt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe.
Ja, abreißen wäre eine Katastrophe, das Stadion, das muss weiter so bleiben, Punkt.
Ja, ehrlicherweise, also ich sehe es sehr ähnlich, also sie planen unweit vom Mayol ein Stadion mit 20.000 Plätzen, was ich erstens fast ein paar tausend Plätze zu viel finde, aber gut, andere Geschichte, aber es ist schon... Es ist, also ich meine, es gibt ja wenige Stadien, die so mit einem Verein verbunden sind, wie das Mayol mit Toulon. Es ist, da hängt ja so viel dran. Ich meine, das Stadion trägt ja nicht umsonst den Namen eines Schlagersängers oder eines Chansonsängers. Félix Mayol ist ja nicht nur in Form dieses Stadions, sondern auch im Logo des Vereins verankert.
Das wusste ich gar nicht.
Er hat wohl als Sänger früher damals immer eine Blume in seinem Revers getragen für Konzerte. Und irgendwann musste man improvisieren und musste dann was sind das? Maiglöckchen? Ich glaube, Muguet müsste Maiglöckchen sein. Maiglöckchen. Hat sich dann spontan Maiglöckchen ins Revers gesteckt. Und diese Maiglöckchen sind ja auch im Logo von Toulon verewigt.
Fair.
Und er hat ja da, hatte diese Fläche, wo das Mayol steht, hatte er gekauft. Und dann der Stadt unter der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass dort ein Stadion für den RCT entstehen soll. Und dass
ich kenne den gar nicht, diesen Félix Mayol.
Ja,
ich meine, ist der so bekannt? Muss man den kennen?
ist immer so eine Frage, ich denke, das hängt sehr davon ab, ob man französischen Schlager mag oder nicht. Ich meine, wir reden hier von einem Sänger, wann ist der gestorben? Da wird sicherlich, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, er ist in den 30ern gestorben. Ah, knapp daneben, er ist 41 gestorben, 1941. Also, einige Jahre vor unserer Zeit. Aber, ja, hängt halt sehr davon ab, ob man französischen Schlager mag oder nicht. Wenn man französischen Schlager mag, kann man sich sicherlich anhören. Meine Musik ist es nicht. Ich tendiere dann doch eher zu Musik mit E-Gitarren und Sängern, die man nicht versteht. Aber klar, wenn man Schlager mag, kann man... Aber es ist natürlich... Es ist ein altes Stadion, da führt ja kein Weg dran vorbei. Ne? Aber
ein schönes und mit Tradition. Und ich finde es auch eigentlich... Also Fan-Experience-mäßig kann man doch da eigentlich alles machen.
Naja.
Oder sehe ich das falsch?
Naja, aus reiner Fansicht ja. Aber also, um die geht es ja heutzutage nicht mehr. Lemaitre sagt natürlich fairerweise, und damit wird er sicherlich nicht Unrecht haben, dass ihn pro Spieltag oder über auf eine ganze Saison gesehen eine Summe von knapp 10 Millionen Euro entgeht. An VIP-Bereichen, an Hospitality-Bereichen, an dem Kernproblem. Der Nachteil, den ein Stadion mitten in der Stadt hat, ist, die Leute kommen nicht ins Stadion und geben dort Geld aus, sondern die bleiben in der Bar vor dem Stadion. Daran verdient der Verein natürlich nichts und das würde er auch gerne ändern, kann er aber aktuell nicht. Und Ich finde, also über mangelnde VIP-Bereiche und das ist ein relativ großer.
Kann man nicht einfach die Preise erhöhen dann für die VIP-Bereich, wenn es so viele machen wollen, oder?
Ey, ich kann mir auch nicht vorstellen, also ja, klar, Mayol ist eng eingebaut und man hat sicherlich nicht viel Platz zum Manövrieren und zum Umbauen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es keine Möglichkeiten gibt, in das aktuelle Stadion irgendwie noch ein paar VIP-Boxen zu bauen. Aber ja, ich fände es sehr, sehr schade. Ich meine, noch ist nichts entschieden. Er geht davon aus, dass es innerhalb von 5 Jahren alles fertig ist. Finde ich optimistisch.
Es muss ja auch noch gebaut werden, ne? Also ja. Wir in Berlin haben da so Erfahrungen. Ja. Wenn was ganz, ganz schnell gebaut werden soll, dann dauert es mal 13 Jahre.
Ich meine, ich weiß ja nicht, wie weit sie sind mit Genehmigungsprozessen und allem drum und dran. Aber ich bin mir sicher, dass die Stadt einiges dafür tun wird, dass es nicht passiert. Weil sonst haben sie ja ein Stadion. Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, das ist eine Fläche, die sie verkauft kriegen, direkt hinterm Hafen. Das ist schon eine nicht unschöne Location.
Ja, aber ich finde, das ist ja eigentlich nur umgeben von so Wolkenkratzern eigentlich, ne? Von Wohngebäuden halt, mitten im Wohnviertel ist der Stadion.
Ja, stimmt. Ja. Ich meine, das ist ja auch.
Was soll man da hinbauen? Noch ein Hotel? Oder?
Naja, also das ist so Worst-Case-Szenario, weil es ist ja, man sieht ja dann doch vom Feld aus dann hin und wieder die Schornsteine von der Korsika-Fähre. Worst-Case-Szenario ist ein Hotel für Leute, die eine Nacht warten müssen, bis sie auf die Fähre können. Das ist...
Hammer.
find's...
Aber es wird nicht passieren. Es ist so... Historisch, ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Es ist wirklich schwer vorstellbar und ich glaube auch, dass es für die Top 14 tatsächlich ein schwerer Schlag ist, als man glaubt, weil sich ja dieser Trend zu diesem irgendwie so diesem glattpolierten Hochglanzprodukt Top 14 so irgendwo schon weiter fortsetzt. Und ich glaube,
für viele, was aber auch damit zusammenhängt, dass einfach der Sport immer professioneller wird, immer mehr Geld
drin ist. Ja, das ist. Ist alles fair, ne? Ich glaube aber für Rugby-Romantiker ist das noch so ein weiter Schritt entgegen.
Die können nach Anglet fahren, Marc. Die gehen dann nach Rang zur 10. Liga.
Ich meine, sie haben vor der Haustür genug Auswahlmöglichkeiten. Gut, zu Provence Rugby wollen sie vielleicht auch nicht, aber La Seyna ist vor Ort. Da sind doch einige Vereine, zu denen man fahren kann. Ja, wir sind wieder ganz unten, also richtig romantisch. Kann man einiges machen. Champions Cup, auch eine Frage, ob das noch ein Wettbewerb für Rugby-Romantiker ist, aber definitiv kein Wettbewerb für Clermont, wie es scheint.
Ja, und auch kein Wettbewerb für französische Teams generell. Ja. Also ich weiß nicht, was aktuell los ist, aber es ist gar nichts los. Also es war ein, bis auf Po und Bordeaux war ging nichts irgendwie.
Ja.
Also, ja, und du hast schon angesprochen, Clermont, im dritten Spiel letztes Jahr haben wir immer noch 2 Spiele gewinnen können. Die beiden Heimspiele, die man gewinnen konnte gegen ein italienisches Team und gegen Bristol. Ja, und dieses Jahr jetzt mit dem 21-33 gegen Glasgow, auch das zweite Heimspiel, was verloren geht. Also die Qualifikation ausgeschlossen. Ich glaube, mathematisch auch gar nicht mehr möglich. Es gibt ja noch die Gruppendritten qualifizieren sich ja auch noch irgendwie. Das ist vielleicht noch in der Theorie möglich, aber dass sie jetzt noch ein Auswärtsspiel gewinnen in Südafrika bei den ganzen Verletzten, die sie haben, glaube ich nicht. Das heißt, die europäische Reise damit für Clermont beendet. Was bitter ist, weil ich glaube, man immer noch so ein bisschen dran gehofft, dass man es vielleicht irgendwie schaffen könnte, an die Qualifikation des Vorjahres anzuknüpfen.
Ja, wobei ich ehrlicherweise auch glaube, dass wie die Top 14 aktuell gestaltet ist, sie sich eigentlich auch fast nicht leisten können, noch einen Nebenschauplatz aufzumachen. Aber natürlich trotzdem zu Hause schon wieder eine Klatsche zu kriegen gegen ein Team, das ja überperformt natürlich. Also Glasgow spielt eine fantastische Europacup-Saison. Aber
haben auch Toulouse geschlagen.
Haben,
ne?
Auch Toulouse schon geschlagen. Kontext.
Aber so wie Perpignan auch. Ne? Perpignan hat auch Toulouse geschlagen.
Aber Clermont wird sich sicherlich vom Selbstverständnis relativ berechtigterweise über Glasgow sehen. Und dann gegen ein...
Wobei man ja schon im Vorhinein habe hören müssen, das ist ja eh die schottische Nationalmannschaft.
Ja, es mag sein, aber Glasgow ist, sag mal, von dem zwei URC-Title, ich weiß es nicht. Ja. Einmal Pro 14 vor oder Pro 16 vielleicht sogar schon. Aber es ist jetzt nicht, was man als europäisches Schwergewicht bezeichnen würde.
Spielen aber verdammt gutes Rugby, das muss man wirklich sagen. Schnell, schnelle Rucks.
Also da,
das ist kein, schon beeindruckend.
Also es ist auch keine Rugby-Kritik daran. Und ich weiß auch nicht, ob ich so unterschreiben würde. Aber ich glaube schon, dass es ein gewisses Selbstverständnis ist, dass ein Verein wie Clermont hat, zu sagen, gegen einen Verein wie Glasgow muss man zu Hause gewinnen. Denke ich schon. Ob das fair ist oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ja, Glasgow, zweitbestes Team in Europa aktuell, hinter Bordeaux. Da ist viel, viel möglich.
Und wer gewinnt denn für dich den Champions Cup, wenn du jetzt guckst? Also wer sagst du, wer macht das?
Aktuell denke ich, dass es Bordeaux wird. Oder ich glaube, es wird ein Finale zwischen Bordeaux und Leinster. Denke ich.
Bordeaux und Leinster.
Relativ langweilig. Oh, ich hoffe doch Bordeaux.
Sagst du, die verteidigen also ihren Titel?
Ich denke schon. Einige Probleme, die Bordeaux sicherlich hatten. Bordeaux hat einen schwierigen Saisonstart. Ich glaube, das ist nicht übertrieben zu sagen. Aber einige der schweren Verletzungen von Stammspielern oder das Lazarett neigt oder leert sich so langsam und man kommt so langsam in Form. Und ich denke, wenn sie schaffen, jetzt wirklich sich irgendwie einer der ersten beiden Plätze zu sichern, wonach es ja aussieht, und dann wirklich bis zum Halbfinale Heimspiele haben, dann sehe ich nicht, weshalb Bordeaux nicht ins Finale kommen sollte. Glasgow.
Aber warum bist du dir bei Leinster so sicher? Ich meine, Leinster, wenn wir jetzt das Spiel kommen, haben ja gegen La Rochelle nur ganz knapp mit einem Punkt gewonnen und das Spiel, das hätte La Rochelle auch gewinnen müssen, 25-24. La Rochelle ist Punkte liegen wie sonst was. Vom Mahlfeld, zwei Leute laufen ein, fangen den Ball nicht. Warum bist du dir bei Leinster so sicher? Weil, ich fand es jetzt nicht so überzeugend.
Leinster, es ist aktuell schon ein Trend, dass die Gesamtheit der europäischen Schwergewichte ein wenig Probleme hat. Saracens spielen auch keine besonders gute Saison. Leicester, naja, ne, gut, Klatsche gegen Bayonne, aber gegen Bayonne, die kein Interesse in diesem Wettbewerb haben. Ich glaube, das, was Leinster hat, ist eine Selbstverständlichkeit in gewissen Resultaten. Und ich glaube, dass, also es ist ein relativ alter Kader, den Leinster hat. Mit einigen sehr jungen Spielern, aber insgesamt ein sehr alter Kader, die, glaube ich, nach sehr erfolgreichen Jahren im letzten Jahr nochmal die Backpfeife bekommen haben, die sie brauchen, um sich vielleicht in den wichtigen Spielen nochmal irgendwie am Riemen zu reißen. Und ich glaube, dass ein Heimvorteil für ein Team wie Leinster weniger wichtig ist, als es zum Beispiel für Toulouse wäre.
Was in der Vergangenheit ja auch nicht immer so war. Also Toulouse war eigentlich ein Team, was ja auch die Sharks zu Hause oder die Stormers zu Hause schlagen konnte in Südafrika. Das haben sie irgendwie verloren. Für den Kontext verlieren schon wieder. Saracens besiegen sie 20-14. Auch ein Spiel, was ich gesehen habe. Und hat mich schon überrascht, weil die Saracens haben jetzt auch nicht gespielt wie ein Team von einem anderen Planeten.
Ja, und das ist, also die Saracens haben in den letzten Jahren, weil Saracens haben letzte Saison zu Hause gegen Castres verloren. Aber das...
Stimmt.
Toulouse haben in essentiellen Elementen einfach so stark gekämpft. Im Gedränge waren sie unterlegen, fast das gesamte Spiel über. Und wenn du dann diese Witterungsbedingungen hast und sie das, was sie gut können, nämlich ein chaotisches, offenes Spiel irgendwo, also von den Chaos-Situationen, die einfach eiskalt auszunutzen, und das kannst du bei dem Wetter in England nicht unbedingt. Wenn du dann keine solide Basis hast und dein Sturm zumindest in Teilen dominiert wird, weiß ich auch nicht, wie du so ein Spiel gewinnen kannst. Toulouse rotiert sehr, sehr viel. Im letzten Jahr ist ihnen das sehr gut bekommen. Ich habe das Gefühl, dass sie in diesem Jahr ein bisschen zu viel rotieren, um wirklich irgendwo eine kohärente Team-DNA zu haben.
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass sie zu viel Erfolg hatten. Und das so, vielleicht ist es da, durch das Teamgefühl verloren geht, weil in den letzten Jahren zu viel los war. So ein bisschen.
Vielleicht auch das. Ich meine, es kann natürlich auch das Gleiche sein.
Weil es jetzt schon die dritte Niederlage auswärts in Folge, ne? Papillon verloren, Glasgow Warriors verloren. Oh, und jetzt nochmal. Krise in Toulouse, könnte man meinen. Wenn man es nicht besser wüsste.
Ja, ich meine, bei vielen anderen Vereinen wäre es Krise. Bis jetzt muss ich sagen, ich meine, ein Ron O'Gara ist in den letzten 2-3 Jahren für deutlich weniger ausgetickt. Und dann finde ich schon, dass ein Hugo Mollard sich mit, naja, ich finde uns ziemlich mittelmäßig aktuell im Vergleich zu hört auf, euch eure verdammten Häuser auf Oléron anzugucken, wie seid ihr hier, um Rugby zu spielen, im Vergleich dann schon sehr zurückhaltend ist. Weiß man natürlich nicht, ist man natürlich schwer einzuschätzen, wie es intern aussieht.
Aber das weiß ich auch nicht.
Ich meine, es ist natürlich, sie werden sicherlich weiterkommen. Auch wenn es ein bisschen, also rein rechnerisch können sie ausscheiden, aber es erscheint mir aktuell noch sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, werden auch ihr Heimspiel jetzt gewinnen.
Ja.
Ich bin ziemlich sicher, werden ihr Heimspiel gewinnen, sind damit sicher weiter. Ich meine, wir haben es ja schon angesprochen, viele französische Vereine ja eigentlich schon raus, auch Castres. Verlieren zu Hause 20-43 gegen Barth. Das auch wahrscheinlich deutlicher, als man hätte sich das gewünscht. Und ähnlich sieht es auch bei Jona aus. Die haben ja auch mit einem 54-14 gegen Leicester Tigers 60 Punkte. Was soll ich dem hinzufügen? Außer, dass Bayern ja eigentlich mit einem guten Team auch angerast ist. Und man hat schon den Eindruck, da möchte man eigentlich was gewinnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ja, das war so mein Eindruck.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass Bayern wirklich ein Interesse daran hat, den Champions Cup bis zu Ende zu spielen. Ich weiß es, am Ende weiß es nicht. Ich glaube, Manu Tuilagi hatte sicherlich ein großes Interesse daran, bei dem Verein eine gute Leistung abzuliefern, bei dem er ja über 10 Jahre gespielt hat. Aber darüber hinaus glaube ich eher, dass es nochmal eine Frage war von, wir können unsere Spieler nicht irgendwie 2 Wochen aus dem Spielbetrieb rausnehmen. Also geben wir ihnen jetzt das eine Spiel, damit sie nächste Woche pausieren können.
Weil jetzt spielen sie ja zu Hause. Und zu Hause müssen sie eigentlich gewinnen.
Ja, aber sie haben ja auch das andere Champions-Cup-Spiel gegen die Stormers haben sie auch zu Hause verloren. Übrigens das erste Heimspiel seit Wiederaufstieg. Und selbst davor eigentlich, was nicht ausverkauft war, das Spiel gegen die Stormers. Also sowohl bei den Fans als auch beim Verein ist, glaube ich, nicht so wirklich das Interesse da.
Wobei jetzt Leinster ausverkauft ist, ne? Das muss man sagen. Also wenn Leinster kommt, dann ist dann schon...
Ja, Leinster hat natürlich irgendwie in Europa auch ein anderes Standing als die Stormers. Ist natürlich auch mal eine andere Sache. Und ich glaube, es werden sehr, sehr viele irische Fans sein, die rüberkommen.
Stimmt, die machen sich einen schönen Trip hier.
Ja.
Gibt schlechtere Orte, ne?
Ja,
was ja auch regnen soll, habe ich gehört.
Ich meine, es ist jetzt natürlich auch nicht so, als hätten irische Fans besonders gute Erinnerungen an Trips irischer Teams nach Bayonne. Ich erinnere an das infame Aufwärmspiel vor der WM 2007, wo sie wild genug, dass Irland ein Testspiel gegen Bayonne gespielt hat. Bayonne, die bei der Heim-WM in Frankreich natürlich kein Interesse daran hatten, Konkurrent Irland irgendwelche Geschenke zu machen und dort ein wenig um sich geschlagen haben. Am Ende ist das Spiel, glaube ich, unentschieden ausgegangen.
Aber krass.
Nicht unbedingt die besten Erinnerungen, die irische Fans an Bayonne haben. Aber
das wusste ich gar nicht. Es war 2007, war das?
Muss vor der WM 2007 gewesen sein, ja.
Die einzige Erinnerung, die ich daran habe, ist, dass nämlich das Rugby-Finale wurde im Kicker bei, wie heißt das, die Nachrichtensendung im Kicker? Wie heißt das? Kika.
Kika.
Die Kindersendung. Ja. Die haben ja so eine Nachrichtensendung. Wie heißt denn? Logo oder Togo oder so?
Logo.
Da bist du wahrscheinlich zu Logo, genau, Logo. Und da waren dann Rugby-Nachrichten im Logo. Und das war das erste Mal, dass ich Rugby im Fernsehen gesehen habe. Und jetzt wisst ihr auch, wie, Ja, wie alt ich bin. Was ich noch für ein junger Typ bin, als ich das noch kenne. Das, wie alt war ich denn da? War das 2007?
Ja.
Da war ich 5 Jahre alt. Kommt hin, oder?
Ich war
Ja, doch,
2007.
2002.
Ich war in der 7. Klasse. Das Einzige, woran ich mich wirklich sehr explizit erinnere, ist der Versuch von Sebastian Schabal gegen Namibia.
Ach so, nee, warte mal. Hatten Frankreich dann da auch im Finale gespielt gegen Neuseeland? Nee, das
Nee,
war
das
dann
war
später erst.
2011.
Ja, daran erinnere ich mich, 2011, ich wollte schon sagen, mit 5 Jahren
Nein.
erstmal Fernsehen geguckt.
2007 ist Frankreich doch nicht ins Finale gekommen. 2007 ist Frankreich peinlicherweise im Halbfinale ausgeschieden und hat dann das kleine Finale gegen Argentinien verloren.
Wieder was dazugelernt. Ich wollte gerade schon sagen, was war ich denn für Rabeneltern, die mich für 5 Jahren erstmal vor den Fernseher gesetzt haben.
Ja, 2007, wir waren das. Also positive und negative Nachrichten oder Aspekte deiner Laporte, der seine Napoleon-Reden in der Kabine schwingt, 2011 in Cardiff. Wir haben Frankreich, wie gesagt, zweimal gegen Argentinien verloren. Das erste und das letzte Spiel, Auftaktspiel gegen Argentinien verloren und dann eben das kleine Finale nochmal. Naja. Und Irland hat auch vorher in der WM, glaube ich, fast gegen Georgien verloren. Ich glaube, das war auch ein relativ enges Spiel. Ah ja, gut, lange, sehr anderes Thema. Munster auch nicht
Wieder was
unbedingt.
dazugelernt.
Gute alte Zeit. Ne? Damals konnte man doch auf dem Feld einem anderen Spieler einen Finger ins Auge stecken und wurde nur 2 Wochen gesperrt. Heute sind's, naja, auch immer noch nicht genug. Oder nicht lang genug. Aber naja, Toulon knapp gegen Munster gewonnen. Hätten am Ende
Und
noch.
das Skandal habe ich gehört. Skandal, Einspruch war eingelegt. Hast du auch gelesen?
Das habe ich tatsächlich nicht
Für den
gelesen.
letzten Penalty, für den letzten Penalty. Ich habe Rugby Pass gelesen, dass jetzt das Twanster-Team immer noch nicht weiß, warum überhaupt. Und großer Skandal, und die haben jetzt Einspruch eingelegt. Oder zumindest sozusagen wollen jetzt wissen, was da passiert ist.
Das habe ich tatsächlich nicht mitgekriegt. Ich habe nur mitbekommen, dass die Toulon-Fans sauer auf Neuverbinder Thomas Albonos sind, der ein bisschen zu gierig an den letzten Strafkick da rangegangen sind, der ihn dann den Bonuspunktversuch gekostet hat oder den sie dann nicht gekriegt haben oder erreicht haben. Knappes Ergebnis. Ich glaube nicht, dass sich irgendwas dran ändern wird.
Auf gar keinen Fall.
Aber Toulon knapper, als es hätte sein müssen. Auf der anderen Seite, La Rochelle hätte eigentlich gar nicht verlieren müssen. Du hast es schon angesprochen. Eigentlich besser als Leinster. Oder bei weite Strecken zumindest besser als Leinster. Aber am Ende kannst du dir davon halt auch nichts kaufen. Scarlets.
Auch der Penalty am Ende war irgendwie echt ärgerlich, ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber war schon streng.
Ja, am Ende denke ich, so ärgerlich wie es ist, La Rochelle haben größere Baustellen als ein Champions Cup. Und ich bin ja nach wie vor persönlich der Meinung, dass es an der Zeit ist, Ron O'Gara auszutauschen. Ich meine, jetzt hast du einen All Blacks Coach, den du haben kannst oder kriegen kannst. Und aktuell ist Ron O'Gara in Vertragsverhandlungen. Und ich glaube, ein erfolgreiches Weiterkommen hätte die Situation vielleicht ein wenig in die Länge gezogen. Aber ich glaube, in La Rochelle ist es an der Zeit für einen Neustart.
Glaubst du echt? Glaubst du wirklich, ich schmeiße ihn raus?
Ich glaube nicht, dass sie ihn rausschmeißen, aber ich hoffe es. Was heißt rausschmeißen? Es ist kein Rausschmeißen, einen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Er war lange da, er war.
Auch erfolgreich, ne?
Ja, und er hat dem
Ja, sehr
Verein viel Erfolg
erfolgreich.
gebracht. Aber wir reden jetzt seit 3, 4 Jahren darüber, dass La Rochelle sehr mittelmäßig geworden ist. Und ehrlicherweise sehe ich keine große Veränderung. Und ich war der Meinung, letztes Jahr musste man ihm geben, weil er den Umbruch oder den Kaderumbruch ein bisschen verschlafen hat. Aber jetzt war der Kaderumbruch zu dieser Saison da. Und jetzt dann sozusagen, ja, okay, jetzt war der Kaderumbruch da, aber jetzt muss man den Spielern ja auch irgendwie ein bisschen mehr Zeit geben, um zueinander zu finden. Und das ist vielleicht fair. Aber irgendwann muss man sich auch die Frage stellen, wann man entweder akzeptiert, dass La Rochelle kein absolutes Top-Team mehr ist, oder sich eben fragt, wann es anfangen oder wo man anfängt, nur noch Ausreden zu finden.
Wen würdest du denn holen als Trainer? Also es gibt ja gar aktuell niemanden auf dem Markt.
Ja.
Also Razer wird jetzt bestimmt nicht in La Rochelle anheuern.
Warum nicht?
Ich glaube, der nimmt sich erstmal eine Auszeit, oder?
Ja, der nimmt sich sicherlich eine Auszeit, aber Ron O'Gara wird ja auch nicht von heute auf morgen weg sein. Er wird seinen Vertrag bis zum Ende machen.
Aussitzen.
Und sie werden ihn nicht rauswerfen, weil wie gesagt, dafür hat er zu viel gewonnen. Aber sie werden ihn, ich hoffe, dass sie den Vertrag nicht verlängern und er dann entweder, ich glaube, es ist dann Ende nächsten Jahres, läuft er aus. Weiß nicht, was dagegen spricht, zu sagen, man holt sich dann. Ich meine, es ist ja auch. Ich
kann kein Französisch.
Ja, hat er genug Zeit zu lernen. Kann Ron O'Gara Französisch? Da bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Und ich meine, Ron O'Gara hat ja auch.
The opportunity is fucking enorm.
Er hat ja mittlerweile auch andere Prioritäten. Ich meine, wie viele Erstliga-Coaches verpassen das erste Trainingslager des Teams, weil sie ein anderes Team im Fernsehen kommentieren müssen? War er stattdessen als Experte während der Lions-Tour in Australien? Also ich finde auch, dass man dann eben sagen muss, ja gut, vielleicht ist es dann eben auch eine Frage von andere Prioritäten und viel Erfolg damit, wir sind uns sicher, du wirst ein toller TV-Kommentator, aber bitte wer TV-Kommentator.
Ja, das ist natürlich, ne, das ist nicht so gut gelaufen. Wobei, die Vorbereitung ist ja auch mehr eigentlich Fitnessbolzen, ne?
Ja.
Kann man auch mal an seine Team, an seine Coaches, da, an seine Co-Trainer abwälzen.
So, ja, das, so das ist ja auch völlig richtig. Aber es sendet halt kein besonders tolles Zeichen, finde ich, nach außen hin.
War das nicht bei Courtney Laws genauso, dass der Six Nations moderiert hat als Experte oder so?
Ja.
Dann am Freitag gefühlt, am Samstag und dann wieder zurück. Irgendwie so, keine Ahnung.
Aber das finde ich ja irgendwie okay. Wenn er zumindest, okay. Wenn er spielt, ich glaube, ein Courtney Laws, man in dem Alter wird er wahrscheinlich sowieso nicht mehr der Härteste auf dem Trainingsplatz sein. Die wahrscheinlich generell ein bisschen mehr Zeit für seine Knochen kriegen. Aber gut.
Das könnte sein.
Po Scarlett 38, 47, glaube ich, muss man nicht allzu viel drüber sagen.
Die Scarlett überhaupt im Champions Cup sind, das eigentlich unerklärlich.
Naja, es liegt daran, dass der Champions Cup einfach viel zu groß ist, aber naja, sei es drum. Bordeaux, Northampton, 50-28, eindeutiges Spiel. Das, wie es sich für ein
Reden Bordeaux wir jetzt über Pollock? Reden wir jetzt über den oder reden wir jetzt über Henry Pollock oder über wen reden wir jetzt? Weiß machen nicht, wir da jetzt mit, Marc? Sagen, boah, wie cool der ist und dass er so krasse Moves hat und Jollibear ist auch so cool und so.
Ich meine, es ist.
Braucht man das im Rugby? Brauchen wir mehr Superstars?
Aber ich glaube nicht, dass Pollock das Potenzial zum Superstar hat. Sportlich ja.
Ist er doch schon längst.
Findest du?
Ja, Instagram sagt ja.
Ich meine, er ist offensichtlich ein sehr guter Rugby-Spieler. Er hat auch gegen Bordeaux sehr, sehr gut gespielt. Aber ja, es ist natürlich auch, ich finde es schon irgendwie so, ich finde es unterhaltsam, wie sehr sich Bordeaux auf diesen Spieler eingeschossen hat. Ja klar, du brauchst ein Feindbild wahrscheinlich. Es gibt dieses extra bisschen Motivation, schätze ich. Und es war unterhaltsam. Also kann man halt nichts gegen sagen. Ist es
Sie haben halt auch das Finale gegen ihn gespielt, ne?
Ja.
Also das ist ja auch, hat alles, hat halt History alles, Vorgeschichte.
Und das ist schon unterhaltsam. Ist es nötig? Nein. Wäre das Spiel auch ununterhaltsam gewesen? Ja. War es das kleine bisschen mehr unterhaltsam? Sicherlich.
Bringt halt mehr so Instagram-Clips, ne? Ja. Es gibt ja Leute auch, die sagen, ja, Rugby Deutschland braucht mehr Superstars und Rugby generell braucht mehr Stars und so. Aber ich weiß gar nicht, ob man da so konkurrenzgetrieben mitmachen sollte, so wie das andere Sportarten auch machen. Diese ganzen Clips farmen und dann alles irgendwie 4-5-mal vermarkten auf den sozialen Medien. Denn ich glaube, das macht nicht den Erfolg einer Sportart aus. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht ja doch, ich weiß es nicht. Dass man die ganze Zeit zugeballert wird mit Videos und Clips und sowas.
Puh. Mein Sport hat sich verändert. Ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen Männer- und Frauensport. Ich glaube, bei den Frauen, also man sieht ja bei Ilona Maher schon, was sie für einen Unterschied hat. Gut, ich habe jetzt natürlich keine Zahlen, inwiefern wie viel mehr Frauen in den USA ihretwegen Rugby spielen, aber es ist natürlich schon so, dass sie dem Rugby-Sport in den USA eine ganze Menge an Aufmerksamkeit gebracht hat. Ich glaube, das Ding ist eher, dass wir in Deutschland diese Person nicht haben.
Aber man kann ja auch Rugby generell sagen. Muss Rugby besser seine Personalities vermarkten?
Ja, weil am Ende das Ding ist doch, und warum gucken die Leute in Deutschland Basketball? Weil Dirk Nowitzki erfolgreich war. Die NFL in Deutschland ist doch auch mit ganz klar mit gewissen Gesichtern verbunden.
Warum? Aber das sind ja mehr internationale Gesichter. Tom Brady zum Beispiel, das ist ja.
Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es geht ja auch um Icke, um Patrick.
Der macht gar keinen Football mehr.
Du, ich kenne mich mit dem Thema, also mit Football kenne ich mich wenig aus.
Icke und Coach Esume, oder wie?
Aber ich glaube.
Coach, yo Coach.
Aber das Ding ist, glaube ich, und ich merke das ja bei mir. So, warum soll ich mich für englischen Rugby interessieren? Warum soll ich USC gucken? Es gibt für mich gar keinen Grund dazu. Natürlich ist der Rugby sicherlich sehr, sehr gut, aber ich bin nicht investiert. Ich bin beim französischen Rugby investiert. Aber ich glaube, dass diese Aushängefiguren sicherlich einen großen Faktor für Menschen oder ein großer Faktor für Menschen sind, die nicht viel mit dem Sport zu tun haben, zu sagen, okay, hier ist eine Person, an die ich mich ranhängen kann.
Ja.
Ich glaube schon, dass es wirklich ein.
Aber kann man sich auch an ein Team dranhängen? Beim Rugby geht es ja mehr darum, dass das Team im Vordergrund steht. Das ist ja die ganzen Werte und so, die man immer hochhält. Da geht es ja auch viel um den Teamgedanken. Dass das ja, halt nicht wie im Football ist, dass den Quarterback gibt oder dass das ganze Team.
Ich glaube, die Dinge hängen aber zusammen. Der ist nur ein Team. Ja, aber weißt du, auf der anderen Seite, das stimmt natürlich, auf der anderen Seite reden wir ständig darüber, wie gut Antoine Dupont ist. Sicherlich ist das nicht unfair. Auf der anderen Seite, irgendwo muss es doch herkommen. Also, weißt du, für mich, wenn ich NBA gucke, und das ist selten genug, ich meine, heute spielen sie in Berlin, aber mein einziges Interesse.
Wie viel Uhr eigentlich?
Das weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Bei 450.000 Ticketanfragen ist relativ klar, dass ich keine gekriegt habe.
Was ich viel krasser fand, ist toll, dass ich nochmal eindruck, dass sie einfach den Richard-Wagner-Platz in Moritz-Wagner und Franz-Wagner-Platz geändert haben. Das ist so geisteskrank. Das ist richtige Hometown Heroes. So,
ja, es muss, aber
absolut verrückt.
Aber es muss ja auch groß gespielt werden. Ich finde, es gehört dazu. Weil das Ding ist auch für mich, wie gesagt, genauso. Warum, für welches Team bin ich denn, wenn ich NBA gucke? Für wen soll ich denn sein? Ich habe die einzige Verbindung, die ich zu irgendeinem NBA-Team habe, ist zu sagen, ey, guck mal, in Orlando spielen zwei Berliner. Ist doch cool. Kann ich für die sein? Aber für wen sollte ich denn sonst sein?
Aber würdest du jetzt mehr Rugby gucken in England, wenn da ein Engländer spielen würde? Ein Berliner spielen würde?
Ja.
Okay.
Also das wäre.
Aber wenn ich jetzt nächstes Jahr für eine Nevers spiele, würdest du dir jedes Nevers Spiel angucken?
Ich meine, das gucke ich, tue ich jetzt schon.
Ja, stimmt.
Also, aber sicherlich, wenn du sagen würdest, nächste Saison spielst du für Newcastle Red Bulls, dann würde ich sicherlich auch mal auf dem Freitagabend ein Newcastle-Spiel einschalten.
Ja, okay. Red Bull verleiht Flügel.
Und anscheinend auch Rugby-Verträge.
Ja, die schmeißen ganz gut mit Kohle um sich, habe ich immer auch sagen lassen. Aber bei mir haben sie noch nicht angerufen. Naja.
Müssen sie auch. Aktuell läuft es ja nicht wirklich. Aber gut.
Ja.
Es läuft auch nicht im Challenge Cup. Immer noch ein irrelevanter Wettbewerb. Montauban hat gegen die Black Lions aus Georgien verloren.
Ey, aber ein Thema. Ja, Montauban verliert jetzt sogar gegen die Black Lions. Ach, darüber müssen wir wirklich mal reden. Das ist ja nicht mehr. Also gut ist es nicht.
Nee, aber ich denke auch, es wäre vielleicht für die Moral ganz gut gewesen.
Für Moral, oder?
Im Challenge Cup einen sogenannten Easy Win sich zu holen. Bei Perpignan hat es ja auch geholfen.
Easy Win, Digga.
Ja, ich meine, ich möchte Georgien nicht zu nahe treten, aber dafür, dass sie aktuell weder die Black Lions noch irgendjemand anderes im Trainerstab haben, finde ich, ne, also gegen ein nominell schlechteres Team, das dazu nicht mal einen Trainer hat, finde ich, kann man schon mal gewinnen, wenn man Top 14 spielt. Aber vielleicht ist das auch eine Arroganz, die der ganzen Sache nicht gerecht wird. Black Lions haben letzte Saison.
Ja, aber haben wir ja darüber. Pionri jetzt ja bald in Georgien.
Ja, aber erst nach Ende der Saison.
Stimmt, ja.
Hat er noch genug Zeit, Georgisch zu lernen?
Glaubst du, das war ein gutes Signing für die Georgien?
Ja. Broncon kann ja gut Englisch.
Stimmt.
Und er hat sicherlich von Eddie Jones den einen oder anderen Tipp bekommen, wie man mit Tier-2-Teams arbeitet. Was das für Herausforderungen sind. Ja. Wobei Japan sicherlich nochmal was anderes ist als...
Für dich Georgien jetzt als Überraschungsteam für die WM. Also noch 20 Monate bis zur WM müssen sein, ne? 20 Monate.
Sind so? Wir immer noch an dem Punkt, wo man Georgien als Überraschung bezeichnen kann?
Ja, es ist ein Team für dich, was es ins Viertelfinale schaffen könnte.
Ein Achtelfinale.
Okay. Viertelfinale. Also einen ganz großen Kegeln sehe ich nicht raus.
Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, aber wenn, ist es die letzte Chance.
Okay, back to topic.
ich meine, ganz ehrlich, Montpellier 33-31 gegen Connacht juckt nicht. Newcastle 26.
Komm, mach einen Ergebnisdienst. Juckt eh niemand. Juckt hat eh keiner geguckt wahrscheinlich.
Lions 42-33, Lyon juckt nicht. Paris gewinnt tatsächlich gegen Exeter. Hat mich überrascht, dass sie den Wettbewerb spielen. Und Racing verliert wie erwartet 13-32 gegen Cardiff. Mir wurde gesagt, sie sind insgeheim sehr, sehr froh, aus dem Wettbewerb raus zu sein. Endlich mal Ferien. Ich meine, es ist ja auch, ist ja sehr, sehr fair. Am Ende.
Wenn man halt einen Titel gewinnen will, dann ist es halt im Challenge Cup noch am besten möglich halt, ne?
Ja. Aber ist.
Ist genauso wie bei Ihnen der Landespokal zu gewinnen. Bringt nur 35.000 Euro, aber
ja,
warum nicht?
Aber die Gegenfrage, erinnerst du dich, wer in den letzten Jahren den Berliner Landespokal gewonnen hat?
Erinnerst du dich?
Nein.
Ey, krass, ich dachte, du hättest es gewusst.
Letztes Jahr war es nicht wieder BFC Dynamo. In meinem letzten Jahr war es wieder BFC Dynamo und davor auch. Und davor waren es die Maccabi und Viktoria Jahre. Aber ansonsten...
Was ist immer noch? Ich habe mir nur die Rekordgewinner. Was ist denn da los?
Cozy Wash Landespokal heißt ja immer noch so.
2025.
Berlin-Pokal. Berliner
Landespokal. Ja, BFC Dynamo hat es vollkommen recht.
Ja, es ist jetzt auch nicht immer so schwer zu erraten.
Und dann, du hattest wirklich alles rechtlich. BFC Dynamo, Viktoria, Maccabi, Viktoria.
Ja. Ja, ist halt.
Und dahinter wieder, ne? Und der Altklinik hat es auch mal gemacht.
Ja, das waren ja auch deren Profi-Jahre.
Wer hat den Challenge Cup gewonnen letztes Jahr?
Marc,
ohne nachzuschauen, wer hat den Challenge Cup gewonnen?
Challenge Cup gewonnen letztes Jahr. Bristol?
Ich weiß es nicht. Und das Jahr davor? Danach? Lyon oder ich? Ohne zu googeln. Google-frei. Wer hat es gewonnen?
Aber Lyon war im letzten Jahr definitiv im Finale und hat es verloren, aber ich meine gegen Bristol. Und im Jahr davor könnte es Montpellier gewesen sein. Oder war das Jahr davor? Nee, Montpellier hat 21-22, glaube ich, gewonnen.
Ihr seht, wir sind top im Thema. Barf, Sharks, ja, Shark hat es 23-24 geholt.
Ja, stimmt. Ja.
Und davor hat es tatsächlich Toulon und dann davor Lyon und dann Montpellier und dann Bristol und dann tatsächlich Clermont. Frun, ja.
Ja, daran kann mich irgendwie...
Lange ist es her.
Gott, ey. Ja.
Tatsächlich ist in der Coupe-Saison 1920 im Aix-en-Provence gewesen, das Finale.
Ja. Ja. Daran kann mich erinnern. Das war ja dann... Das fand ich eigentlich ganz schön, deswegen war Toulon dann auch sehr motiviert, da ins Finale zu kommen, was sie dann leider verloren haben. Aber ja, das war ja das Covid-Jahr, da waren ja sowieso nur irgendwie 5.000 Zuschauer zugelassen und dann haben sie gesagt...
1.000.
Ja, 1.000, ja gut. Und dann haben sie gesagt, na, dann können wir es auch, dann brauchen wir dafür auch kein großes Stadion.
Was ich gehört habe heute beim Abendessen ist, dass es einen Verein der Produkte gab, der während Corona die gesamten Spielerfrauen zu Freiwilligen erklärte, dass die auch im Stadion sitzen können.
Hm.
Das fand ich sehr lustig.
Ja. Pragmatischer Ansatz. Ja, schwierig.
Und dass man sich, wir haben heute mal geredet, sorry jetzt fürs Abschluss, das war extrem lustig, weil man sich ja
mit Maske aufwärmen musste, musste ich ja mit Maske aufwärmen, nur um dann nachher auf dem Rugbyplatz dann zu spielen. So, ne? Und auch irgendwie, man durfte nicht, man durfte nicht gemeinsam jubeln. Aber dann ein Scrum oder ein Gedränge, also Gedränge und so, war dann alles in Ordnung. Und Maul war okay. Naja, verrückte Zeit. Lange ist her.
Hat nicht alles hat Sinn ergeben. Aber gut. Ja, Pro des Deux. einige Spiele, die er, glaube ich, mal relativ schnell abhaken kann. Provence, Grenoble, die Ru Grenoble haben am Pass gemacht. Also das Spiel nicht. Also Kader hingesendet, bei dem sie wussten, dass er verliert. 45-15 für Provence. Oyonnax 33-7, Carcassonne, Vannes mit Eric Marx, 47-29 Mont-de-Marsan,
Das war ja auch Angoulême eigentlich auch,
ja,
ne?
27-3 gegen Nevers. Brive hat nach einer wilden ersten Halbzeit am Ende 61-22 gegen Biarritz gewonnen. Zwei, drei spannende Spiele gab es aber. Aurillac, etwas überraschend, bei bestem Aurillac-Wetter 14-15 gegen Colomiers verloren, nachdem sie die erste Halbzeit eigentlich dominiert haben.
Ja, Colomiers einfach spielerisch besser gewesen, fand ich. Einfach das bessere Rugby-Team an dem Tag. Und dann konnte Aurillac es nicht schaffen, über Kampf zu kommen. Und dann verliert man halt auch mal zu Hause. Bitter.
Ihr seid sicherlich noch nicht leid, das in diesem Podcast zu hören, aber Colomiers sind ein gutes Auswärtsteam, falls ihr das noch nicht wusstet. Das erwähnen wir hier relativ selten tatsächlich. ja, aber eigentlich schon bestes Aurillac-Wetter. Also das ist eigentlich genau das, was sie ausmacht. Eigentlich dürfen sie so das Spiel nicht verlieren. Aber naja.
Ja, zu Hause darf man sowieso nie verlieren. Das weißt du doch, Marc.
Das stimmt, vor allem nicht, wenn du Aurillac bist. Ich finde, das, was mich eigentlich an dem Spiel am meisten aufregt, ist, dass in Aurillac die Weihnachtsdeko immer noch steht. Also, wir sind sehr weit im neuen Jahr. Aber gut. Valence hat 8-0 gegen Béziers gewonnen. Auch kein Spiel für die Highlight-Bücher, aber am Ende ein. Wild auch einfach bei Béziers irgendwie. Ich weiß nicht, was in Valence ist mit Kickern, dass sie da so große Probleme haben. Aber dass Béziers am Ende haben dann auch mit der Sirene versucht, ein Penalty rüberzusetzen, einen Defensivbonus zu kriegen, von frontal vor den Stangen und das Ding daneben gesetzt. Ja, sehr gebrauchter Abend. Und Dax sind, nachdem wir darüber gesprochen haben, so viel Punkteabzug und nachdem die anderen beiden Teams in der Konkurrenz schon wieder Blut geleckt haben, schon wieder von den Abstiegsplätzen runter, 20-14 gegen Agen gewonnen. Oldmann hat auf dem Flügel durchgespielt und also, nur mal, es ist Dax, wenn sie keine Punktabzüge gehabt hätten, wären sie ein Zehnter. Also,
Wenn das Wörtchen wenn ich wäre, dann wäre ich jetzt schon Millionär.
ja. Oder eben nicht, wenn man Abstieg bedroht.
Kann man sich aussuchen.
In der National, dritte Liga. Vielleicht angefangen mit dem etwas. Zwei kuriose Spiele gab es. Eins kurios, weil irgendwie. Das kam mir sehr bekannt vor. Niort gegen Narbonne. Niort, das erste Mal seit 10, 15 Jahren den Fall gehabt, dass das Stadion von Schnee bedeckt war. Das kennt viele der Niort-Spieler überhaupt nicht. Und das hat mich dann irgendwie sehr an Bundesliga-Verhältnisse erinnert, weil die gesamte Spielvorbereitung in einer abgeranzten Turnhalle stattgefunden hat.
Das habe ich im Brief auch mal erlebt. Das macht man dann.
Ja, ich bin mir aber sicher, dass die Turnhalle im Brief. Wobei, weiß ich nicht, nee, ist Brief. Weiß nicht, ob das so doll wäre. Aber in jedem Fall, ja, am Ende hat das die Vorbereitung sicherlich gut durcheinander geworfen. Und nachdem man eigentlich gegen die Top-Teams bisher in dieser Saison zu Hause recht gut mitgehalten hat, war dieses Spiel dann aber das eine zu viel. Njor hat 15-23 gegen Narbonne verloren. De Menzel hat auf der 79 Minuten gespielt und laut Spielbericht der beste Spieler von Jörg gewesen. Ich habe das Spiel ehrlicherweise nicht zu Ende geguckt.
Ach, echt nicht?
Ich fand es super schwierig. Ich bin mir sicher, im Stadion war das voll in Ordnung. Aber auf dem Stream das schwarz-dunkelrote Trikot von Jörg von dem schwarzen Trikot von Bono auseinanderzuhalten, hat mich überfordert. Das fand ich so anstrengend, dass ich gesagt habe, nee, das gucke ich mir nicht bis zu Ende an. Das war nicht meins. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht im Fernseher liegt. Vielleicht liegt es an meinen Augen und ich bin mir sicher, vor Ort war es in Ordnung. Aber das fand ich im Stream tatsächlich ein bisschen sehr schwierig.
Das genügt nicht den Ansprüchen von Marc. Merkt euch das, liebes Livestream-Team.
Ja, ich finde, das geht mehr. Ne? Mehr wäre auch in Tabe gegangen. Wobei wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, Tarn in den Pyrenäen, noch ein bisschen mehr vom Schnee betroffen als der ein oder andere Verein. Am Ende ein spektakuläres und sicherlich sehr unterhaltsames 0:3 für Syrene. Die Olympique haben sich geschrieben, ja, Tarn waren das viel bessere Team. Warum sie das Spiel nicht gewonnen haben, das wissen wir nicht. Ja, gut, 3:0 halt, ne?
Ja, wie so Fußball, ne?
Fußball wäre es ja nicht, also, mal, Fußball wäre es ja ein gutes Ergebnis. Ja, 3:0. Weiß ich auch nicht.
Wie kann das sein? Da würde ich eigentlich fast mein Eintrittsgeld zurückfordern.
Ich meine, es war schon echt richtig schlechtes Wetter. Und ich bin mir sicher, dass ein Rasen wie der in Tarb nicht dafür ausgelegt ist. Aber 3:0 ist schon wenig.
Da freut man sich jetzt hart davon drüber, ne? Aber als Rugby-Fan, jetzt habe ich ein bisschen zweimal gemacht, aber ihr wisst, was ich meine.
Abgesagt wurde tatsächlich das Spiel zwischen Rouen und Bourg-en-Bresse. Also mehr Nähe hilft nicht immer. Und ansonsten war es eigentlich ein relativ eindeutiges Wochenende. Massy 28-6 gegen Albi im Topspiel. Chambéry hatte 26-19 gegen Marc-en-Barœul gewonnen. Und Nizza 43-27 gegen Périgueux. Bourgoin 15-9 gegen Rennes. Das am Ende dann alles nicht mehr sonderlich spannend.
Damit haben wir es, oder? Da sind wir noch perfekt fürs 21 Uhr Spiel durch jetzt heute.
Es ist 21 Uhr Spiel. Weiß nicht, ob du es guckst. Nee, das ist 21 Uhr. Also wir nehmen
Gibt's Donnerstag. Gar nicht?
Nee, nur für die Info, heute ist Donnerstag, wo wir es aufnehmen. Und das 21 Uhr Spiel ist diese Woche tatsächlich am Samstag wieder.
Stimmt, ich habe mit Erik gesprochen, der meinte, er spielt Samstag gegen Brief.
Ja. Wird ein Sport.
Ja, verdammt. Der hatte mir das geschrieben. Ich habe mich schon gewundert, warum er Samstag sagt. Ich meinte, ja, Sonntag können wir reden, da werde ich dann wahrscheinlich schon früh auf sein, so wie immer. Ich so, alles klar. Habt ihr da kein Training? Nee, wir spielen Samstag. Alles klar, Erik, dann weiß ich Bescheid.
Ich bin sehr gespannt. Ich meine, es wird sicherlich ein richtig gutes Spiel. Jetzt, wo Brief wieder in Form kommt. Was ist wieder jetzt, wo Brief gut in Form ist? Ich bin sehr gespannt. Ich meine, das Hinspiel am ersten Spieltag war ja schon eine richtig spektakuläre Angelegenheit.
Unentschieden.
Ich freue mich sehr drauf. Ich meine, nicht ansatzweise so sehr, wie ich mich auf Narbonne Chambéry freue, das genau vorher um 19 Uhr dann ankickt oder den Ankick hat, aber...
Hast du deiner Frau schon vorgewarnt, dass der Samstag dann vom Fernseher auf der heimischen Couch verbracht wird?
Zwei Bildschirme, weil ich habe sie endlich überredet, mit mir Herr der Ringe zu gucken. Und wir sind dann jetzt bei Film Nummer 3 und das muss dann parallel laufen, weil das die Chance möchte ich mir natürlich ungern entgehen lassen. Von daher Second Screen. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich aber wirklich, Narbonne Chambéry wird sicherlich ein richtig gutes Spiel. Wir haben tatsächlich an diesem Wochenende, guckt da gerne auf YouTube mal nach, es gibt von in der dritten Liga, es wird nur ein einziges Spiel nicht übertragen. Von Rugby Rama, kann ein richtig schönes Rugby-Wochenende werden. Freitag schon zwei Spiele, dann am Samstag ab.
Produziert auch am Freitag, also morgen, ne?
Ja.
Oder heute, wenn ihr uns hört.
Ja.
Produziert volles Wochenende, 19 Uhr geht's los mit Nevers gegen Aix-en-Provence.
Top-Spiel.
Primetime.
Wir sind in jedem Fall sehr gespannt und alles, was an diesem Spieltag bei rumkommt, das erfahrt ihr nächste Woche wieder bei uns bei Bleu Blanc Rugby und bis dahin schreibt uns gerne auf Instagram Bleu Blanc Rugby Pod und dann wünschen wir fantastisches ovales Wochenende.
Bis dann, tschüss!
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.